Am Mikrofon ist Romy Arndt und mein Gast heute ist Dr. Michael Andrick. Er ist Philosoph, er schreibt Bücher und Kolumnen in der Berliner Zeitung, aber auch Kommentare für Deutschlandfunk Kultur und Essays in der Wochenzeitung Der Freitag. Michael Andrick ist kein Philosoph, der im sprichwörtlichen Elfenbeinturm sitzt und über abstrakte Probleme nachsinnt, sondern er mischt sich unmittelbar in das Leben, in Politik und Gesellschaft ein und er sorgt dabei auch für Kontroversen. Sein neuestes Buch heißt »Ich bin nicht dabei«, Denkzettel für einen freien Geist. Dr. Michael Andrick, herzlich willkommen bei MDR Aktuell.
Ja, ich freue mich, hier zu sein. Hallo.
Sie sind geboren in Hannover, leben heute in Berlin mit Ihrer Familie, aber durch Ihre Familiengeschichte, durch Ihre Eltern sind Sie sowohl mit dem Osten als auch mit dem Westen Deutschlands gleichermaßen verbunden.
Ja, das stimmt. Meine Eltern sind geboren in Mecklenburg-Vorpommern nach dem Krieg und haben dann Anfang der 70er Jahre sich entschieden, dass sie eben nicht im SED-Staat leben möchten, haben versucht, über die Ostsee in den Westen zu kommen mit einem Schlauchboot. Und das ist missglückt. Dann waren sie eine Weile als sogenannte Republikflüchtlinge im Gefängnis. Und ich bin dann in Freiheit in Westdeutschland in Hannover geboren, 1980.
Was denken Sie, wie hat sich diese spezielle Geschichte Ihrer Eltern auf die Art Ihres Denkens ausgewirkt?
Vielschichtig. Einerseits waren meine Eltern extrem loyal gegenüber Westdeutschland und der westdeutschen Einbindung in die Sicherheitsstrukturen der NATO, waren große Amerika-Fans. Und ich als Jugendlicher habe dann sehr stark dagegen opponiert. Aber jedenfalls war immer klar bei uns zu Hause, Freiheit ist nicht selbstverständlich, sondern muss errungen werden. Und sie muss auch im alltäglichen gesellschaftlichen Leben immer verteidigt werden. Denn Freiheiten, die wir nicht nutzen, die sind nichts wert. Und das hat mich schon sehr stark geprägt. Deswegen setze ich mich heute so ein für eine freie und breite und offene Diskussionskultur, weil das nämlich meines Erachtens die Grundlage einer freien Gesellschaft ist.
Wie schauen Sie als Philosoph auf Deutschland heute, auf die deutsche Politik und Gesellschaft? Was sind aus Ihrer Sicht die wirklichen großen Probleme?
Ich bin überhaupt nur publizistisch tätig, weil es mir um Freiheit geht. Und ich verstehe Freiheit als die Möglichkeit, anders zu denken, anders zu handeln und deswegen auch anders zu leben als andere um mich herum. Je nachdem, in welchem Maße ich das kann, ja, in dem Maße bin ich frei oder unfrei. Und ich denke, dass es in Deutschland wichtige Entwicklungen gibt, die hin zu mehr Unfreiheit gehen. Und ein guter Indikator dafür ist die wahrgenommene Freiheit in der Meinungsäußerung. Also wir haben Artikel 5 Grundgesetz, der uns verbrieft, wir können frei und ungehindert unsere Meinung bilden und aussprechen. Aber wir haben zugleich eine Wahrnehmung in der Bevölkerung, dass man eben nicht unproblematisch jede politische Meinung äußern kann, die verfassungsgemäß ist, sondern es gibt Angst in der Bevölkerung. Allensbach misst das ja auch sehr genau. Also weniger als die Hälfte der Bevölkerung sagt heute noch frei und ungezwungen ihre politische Meinung. Da sehe ich ein ganz wesentliches Problem. Denn wenn man nicht mehr in einem wirklich breiten Meinungsspektrum alle Fragen angstfrei diskutieren kann, dann droht an der einen und anderen Stelle der Kontakt zur Wirklichkeit abzureißen. Und das sehe ich eigentlich als das Grundübel heute, also einen ängstlich gewordenen öffentlichen Diskurs.
Welche Probleme sehen Sie noch?
Außerdem glaube ich, dass wir zu lange eine zu liberale und zu offene Einwanderungspolitik gemacht haben. Wir sehen heute, dass wir eine Vielzahl von Menschen im Land haben, die ökonomisch nicht gut integriert sind, die auch teilweise kulturelle Werte praktizieren, die eher patriarchalisch sind und wenig mit dem Fortschrittsverständnis von westeuropäischen Industrienationen gemeinsam haben. Und das bringt auch kulturelle Spannungen. Und da brauchen wir ganz sicherlich auch einen ehrlichen und offenen Diskurs darüber, was an Integration gelungen ist, was misslungen ist und was man tun kann, um den Menschen zu helfen, besser anzukommen. Und auch da sehe ich leider eine Angstbesetzung der Diskussion. Zum Beispiel, wenn Verbrechen geschehen, die mediale Aufmerksamkeit bekommen, dann gibt es manchmal einen regelrechten Eiertanz darum, bloß nicht die Nationalität der Täter zu nennen, weil man befürchtet, ja auch nicht ganz zu Unrecht, damit fremdenfeindliche Vorurteile zu füttern. Aber andererseits, ohne fremdenfeindliche Vorurteile füttern zu wollen, müssen wir ja doch mit der Wirklichkeit in Kontakt bleiben. Und da hilft es eben nicht, wenn man die Tatsachen nicht mehr benennt, weil man Angst hat, man könnte damit eine politische Korrektheit verletzen.
Sie hören das Interview der Woche bei MDR Aktuell. Zu Gast ist heute der Philosoph Dr. Michael Andrick. Herr Andrick, Sie haben gerade das Thema politische Korrektheit angesprochen. Die halten Sie ja für überflüssig, wenn nicht gar schädlich für die Demokratie. Warum eigentlich?
Also, wir leben ja in einer Republik. Eine Republik ist eine gemeinsame öffentliche Angelegenheit. Das bedeutet, dass alle Bürger einer Republik gleichberechtigt sind, die Politik miteinander zu gestalten. Und was soll denn bitte in einer solchen Gesellschaft, in einem solchen Staat, wo wir alle gleiche Grundrechte genießen, eine politische Korrektheit sein? Eine politische Korrektheit würde ja bedeuten, es gibt da eine Liste sozusagen von politischen Meinungen, die man haben muss. Also ich gebe mal ein paar Beispiele, was könnte da draufstehen? Die Energiewende ist eine gute Sache, die sollten wir alle wollen. Der Klimawandel ist ganz schlimm, dagegen müssen wir was machen. Wir brauchen eine liberale Migrationspolitik, Buntheit und Vielfalt. Also all solche Sätze könnte man vielleicht auf so einer Liste vermuten von politischer Korrektheit in Deutschland. Nur, wer hätte denn das Recht, unter gleichberechtigten Bürgern eine solche Liste aufzustellen, sodass man gleichsam erstmal diese Meinungen sozusagen unterschreiben muss, bevor man überhaupt in der öffentlichen Diskussion dabei sein darf? In diesem Sinne ist politische Korrektheit etwas Undemokratisches und mit einer Republik unvereinbar, denn es gibt in der Republik keine bevorrechtigten Mitbürger, die mir von vornherein bestimmte politische Auffassungen verbieten könnten. Wir haben anfangs gesprochen über die DDR-Geschichte meiner Eltern. Meine Mutter hat mir noch berichtet, wie sie in der Schule zurechtgewiesen wurde, weil ihre Aufsätze nicht genug den Klassenstandpunkt reflektiert haben. Du diskutierst falsch, wurde ihr gesagt. Und da möchte ich nicht wieder hin. Deswegen lehne ich das Konzept einer politischen Korrektheit rundheraus ab.
Aber gibt es wirklich gar keine Situation oder Gelegenheit, bei der ein bisschen politische Korrektheit angezeigt wäre?
Nein, überhaupt nicht. Was es aber sehr wohl gibt, und das ist aber eine allgemeine moralische Frage, es gibt immer Grund, unter gleichberechtigten Bürgern einander mit Feinfühligkeit und mit Respekt zu begegnen. Das ist eine moralische Grundtugend, die wir gegeneinander üben sollten. Aber das bedeutet nicht, dass bestimmte politische Auffassungen sozusagen moralisch geboten sind, damit ich überhaupt mitdiskutieren darf. Das ist nicht der Fall. Wir haben vom Grundgesetz einen klaren Werterahmen vorgegeben. Und in diesem Werterahmen sind übrigens auch völlig unsinnige Aussagen, ja, und Meinungen, die anderen Leuten extrem vorkommen, ja, egal auf welcher Seite des politischen Spektrums, die sind alle von der Meinungsfreiheit erfasst. Und wenn wir uns in eine Lage manövrieren als Gesellschaft, wo wir nicht mehr im realen, gefühlten und gedachten Meinungsspektrum diskutieren, dann engen wir auch den Lösungsraum ein, also den Raum, in dem wir für die gesellschaftlichen Herausforderungen gut argumentierte Lösungen finden können. Und das sollten wir nicht tun.
In Deutschland wird ja seit Jahren immer wieder die Spaltung der Gesellschaft beklagt. Gleichzeitig wird die Politik von Brandmauern bestimmt. Wie beurteilen Sie das Konzept der Brandmauer?
Ja, das Konzept einer Brandmauer ist sowohl unrepublikanisch als auch undemokratisch. Und das kann man, denke ich, ganz leicht klar sehen. Denn wem nützt es denn zu sagen, dass Parteien wie BSW oder AfD, die mittlerweile ja über 20% in manchen ostdeutschen Bundesländern noch mehr der Bevölkerung in ihrem politischen Willen repräsentieren, dass die von vornherein aus jedem Prozess der Regierungsbildung ausgeschlossen bleiben müssen. Das nützt ganz einfach den Parteien, die bisher in Deutschland die Regierungen gestellt haben. Und das ist deshalb undemokratisch, weil sowohl BSW als auch AfD nicht verboten sind. Wer sich die Mühe macht, die Parteiprogramme zu lesen, der wird nicht den Aufruf zum gewaltsamen Sturz der Republik finden und auch nicht ein Programm, was die Abschaffung der Demokratie fordert. Das sind alles Dramatisierungen und Übertreibungen von Parteien, die gerne selber an der Macht bleiben wollen. Und das führt in eine Situation, wo es schwierig wird, in Deutschland einen Regierungswechsel zu wählen. Stellen Sie sich mal vor, ein Außerirdischer landet vor dem Reichstag in Berlin und man legt ihm das letzte Bundestagswahlergebnis vor und die Unterschiede der Stimmabgabe zur vorherigen Bundestagswahl. Dann würde sich dieser Außerirdische das anschauen und würde sagen, aha, SPD, FDP und Grüne stark abgestraft, CDU verstärkt, AfD verstärkt, BSW verstärkt, wenn auch nicht reingekommen und die Linke etwas verstärkt. Was haben die Leute gewählt? Die Leute haben eine Mitte-Rechts-Regierung in Deutschland gewählt. Das würde der Außerirdische sagen. Aber um diese Mitte-Rechts-Regierung zu verhindern, klammert sich Herr Merz an die Rhetorik der Brandmauer, weil er vermutet, dass die Mehrzahl der maßgeblichen Medien und ihre Meinungsbildner diese Brandmauer für richtig halten. Und deswegen hat Herr Merz jetzt eine sehr schwierige Situation. Er muss so tun, als wäre er der Vorstand einer ganz anderen Regierung als der vorherigen, der Ampelregierung. Dabei ist er das überhaupt nicht. Wenn man den Koalitionsvertrag liest, dann haben die Deutschen nach der Bundestagswahl eine in manchen Punkten radikalisierte Ampelpolitik bekommen. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele dafür, um das konkret zu machen. Wir haben jetzt im Grundgesetz die Klimaneutralität stehen. Ein Konzept, was ich übrigens als eine mathematische Rechengröße aus hochkomplexen Rechenmodellen ablehne. Sowas darf nicht im Grundgesetz stehen, steht jetzt aber drin. Das ist, neutral gesprochen, eine Radikalisierung der Klima- und Energiepolitik. Wir haben im Koalitionsvertrag auch drinstehen, dass es eine weitere Verschärfung von Überwachungsmöglichkeiten der Bürger geben wird und weitere Schritte zur Durchsichtigmachung von Finanztransaktionen und anderen Dingen. Das sind alles Programmatiken, die in der Ampelregierung vertreten worden sind, die nun in teilweise noch radikalisierter Form von einer Merz-Klingbeil-Regierung weiter vertreten werden. Und all das geschieht, weil dem konservativen Bürgertum eine Option auf andere Koalitionen durch die Brandmauer-Rhetorik gefühlt genommen ist, obwohl es sich ja hier um legale Parteien handelt. Und da kann man sehen, Politik als Interessenausgleich in der ganzen Breite der Bevölkerung, das wird durch eine Brandmauer-Rhetorik ausgehebelt und deswegen ist sie undemokratisch. Egal, was man von den Positionen der ausgegrenzten Parteien jetzt im Einzelnen denkt. Solange die nicht verfassungsfeindlich sind, sind die in den Prozess der politischen Willensbildung einzubeziehen. Denn es gibt eben keine Wähler erster und zweiter Klasse in Deutschland. Es gibt keine Bürger erster und zweiter Klasse in Deutschland.
Andererseits ist es nicht auch legitim, als Partei zu sagen, nee, mit dieser und jener Partei wollen wir niemals koalieren. Muss denn in der Demokratie jeder mit jedem können?
Nein, überhaupt nicht. Ich würde nicht erwarten, dass der heutige Bundeskanzler Merz eine Koalition mit Frau Reichenick von der Linken anstrebt. Andererseits ist es aber so, dass Politik ein Prozess der Interessenaushandlung ist. Und wenn ich mich von vornherein darauf beschränke, in einem Wahlspektrum von vielleicht noch 45-55% der Bevölkerung, wenn man sich die letzten Ergebnisse anschaut, nur noch in diesem Wahlspektrum die Interessen der Bevölkerung zu verhandeln, dann verhalte ich mich so, als gäbe es Bürger zweiter Klasse, die eine in Anführungsstrichen falsche politische Meinung haben und die deshalb keinen Einfluss auf die Gestaltung der Politik haben dürfen. Und Entschuldigung, das ist undemokratisch. Das widerspricht dem Demokratieprinzip und wir müssen davon abrücken. Die Leute müssen in der Lage sein, einen wirklichen Regierungswechsel zu wählen. Und wenn man sich anschaut, was im Koalitionsvertrag drinsteht und das vergleicht mit der Ampelpolitik, dann haben die Deutschen keinen wirklichen Regierungswechsel bekommen. Ein wirklicher Regierungswechsel hätte die Energiewendepolitik massiv abgeändert oder beendet. Ein richtiger Regierungswechsel hätte in der Migrationspolitik viel weitreichendere Veränderungen eingeführt, als die zaghaften Diskussionen jetzt über Zurückweisungen an den Grenzen und andere eher symbolträchtige Themen, wie mir scheint. Aber einen solchen wirklichen starken Richtungswechsel in der Politik konnte man aufgrund der Brandmauer-Rhetorik und der Brandmauer-Praxis bei der letzten Bundestagswahl nicht mehr wählen. Und das gefährdet aus meiner Sicht auf lange Sicht sogar den sozialen Frieden. Denn man kann nicht 25-30% der Bevölkerung pauschal von der politischen Willensbildung ausschließen. Das kann man so nicht machen als Demokrat.
Die Verfechter der Brandmauer sagen aber, sie schützen damit die Demokratie. Muss die Demokratie geschützt werden?
Die Demokratie ist eine Regierungspraxis, eine Art und Weise, politische Macht herzustellen. Und wenn einer sagt, ich schütze die Demokratie, dann steckt da für mich als Philosoph eine ganze Menge drin. Denn da gibt es dann offenbar jemanden, der sich zutraut, zu sagen, was die Demokratie zu ihrem Schutz eigentlich bedarf. Und zufälligerweise scheint das immer das zu sein, was der Programmatik der eigenen Partei und dem Machterhalt der eigenen Partei dient. Und deswegen, wenn jemand von unserer Demokratie spricht, so als hätte er einen Besitzanspruch auf eine Regierungsform, dann läuten bei mir alle Alarmglocken und ich sage, das ist einfach nur eine Taktik des politischen Machtkampfes und nichts weiter. Ich vertraue meinen Mitbürgern, wenn man ihnen einen freien Diskussionsraum zur Verfügung stellt, dass sie dann in ihrer 90-plus-prozentigen absoluten Mehrheit Parteien und Repräsentanten wählen werden, die in keiner Weise bestrebt sind, die freiheitlich-demokratische Grundordnung abzuschaffen. Und dann werden sie gemeinsam Regierungen bilden. Ich glaube, dass wir uns daran gewöhnt haben, in dieser moralischen Kontamination der politischen Diskussion, die politischen Meinungen unserer Mitbürger als ihre Charaktereigenschaften zu betrachten und sie deswegen abzukanzeln als weniger gute Menschen. Das ist eine fatale Entwicklung. Und nein, die Demokratie als solche braucht bestimmt nicht den Schutz durch eine Verengung des Diskussionsraumes. Im Gegenteil, wir brauchen eine angstfreie Diskussion in der ganzen Meinungspalette und in der ganzen Informationsbreite. Politik ist ein Prozess. Es geht dabei nicht darum, die Wahrheit durchzusetzen. Das hatten wir in Deutschland in mehreren Regimes, dass man die Politik dazu verwendet hat, eine ideologische Wahrheit durchzusetzen. Das ist nie gut ausgegangen. Da will ich nicht wieder hin.
Es gab politisch in den letzten Jahren in Deutschland zwei große Einschnitte. Einer war und ist die große Aufrüstung und die verstärkte Kriegsrhetorik. Dazu kommen wir noch. Der andere Einschnitt war die Maßnahmenpolitik der Corona-Jahre. Sie haben in dieser Zeit, ich glaube es war 2022, eine Zeitungskolumne geschrieben mit der Überschrift »Hat unser Staat totalitäre Tendenzen?« Da sind Sie mir das erste Mal als Autor aufgefallen. Was war Ihrer Meinung nach damals totalitär an der Corona-Politik?
Ja, wir müssen das mal begrifflich klären. Also im September 2022 war das, da habe ich in der Wochenzeitung Der Freitag den Text veröffentlicht, hat unser Staat totalitäre Tendenzen. Und da habe ich den Begriff des Totalitarismus nochmal reflektiert und habe in die aktuelle Maßnahmenpolitik geschaut und habe festgestellt, ja tatsächlich, es gibt hier einzelne politische Maßnahmen, die man politikwissenschaftlich korrekt als totalitär bezeichnen muss. Ich will das mal an zwei Beispielen erläutern. Das eine Beispiel ist die Duldungspflicht für mRNA-Injektionen, damals als Impfung auch bezeichnet, die in manchen Berufen ausgesprochen wurde, nicht zuletzt in der Bundeswehr. Da sind bis vor kurzem noch Soldaten, die sich dem verweigert haben, im Gefängnis gewesen in Deutschland, auch zu wenig öffentlich berichtet. Was passiert in so einer Politik? Es wird eine Idee genommen und eine politische Wertsetzung vorgenommen auf Gesundheitsschutz, und zwar in einem sehr engen Infektionsschutzverständnis. Und diesem Leitwert werden einzelne Menschen bis aufs blanke Leben untergeordnet. Denn wir wissen, die mRNA-Injektionen haben als eine mögliche Nebenwirkung auch den Tod. Es gibt tödliche Nebenwirkungen dieser Präparate. Und hier muss man mal nüchtern als Philosoph, das sehe ich auch als meine Aufgabe, einen Schritt zurücktreten und sagen, also das bedeutet, hier hat im Namen einer politischen Leitvorstellung wurden Menschen mit Leib und Leben einer Maßnahme unterworfen und sich ihr zu entziehen wurde strafrechtlich verfolgt. Das ist für mich ein Fall totalitärer Politik, weil dem Menschen keine Zuflucht mehr gelassen wird an dieser Stelle, außer das Gefängnis, hohe Geldstrafen, andere Repressalien. Und besonders schlimm und für mich als Vater dreier Kinder bis heute ein Sündenfall dieser Republik ist das Verhalten der Mehrheitsgesellschaft, auch vieler Medien und der Politik gegenüber den Kindern in den Corona-Maßnahmenjahren. Und das war für mich noch der schlimmere Fall totalitärer Politik. Denn, wie wurde denn da argumentiert? Man hat Kindermaßnahmen aufgenötigt, die widernatürlich sind, die traumatisierend sind, die ihre Sozialbindungen und Sozialbeziehungen gestört haben, die ihre Fähigkeit, ihre eigene und die Mimik anderer Leute zu beobachten bei den Masken eingeschränkt haben. Und wie hat man das argumentiert? Ganz regierungsoffiziell. Man hat gesagt, also, wir müssen die Erkrankungswelle brechen von einem Virus, was für Kinder kaum gefährlich ist, wie damals schon bekannt war. Das hat ja auch Julian Nieder-Rümelin damals auf ihrem Sender sehr schön dargelegt. Und man hat gesagt, um diese Erkrankungswelle für Erwachsene zu brechen, müssen die Kinder diese Maßnahmen erdulden. Das bedeutet, dass man die Kinder als Mittel zum Zweck gebraucht hat, zum Schutz von Erwachsenen. Und das ist würdewidrig, denn Würde hat das, was man nicht als bloßes Mittel zu irgendeinem Zweck verwenden darf. Der Mensch hat gemäß unserem Grundgesetz eine unverlierbare Würde, ist auch in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts so dargestellt. Man darf den Menschen in Deutschland nicht als bloßes Mittel zum Zweck verwenden. Und der Umgang mit den Kindern war in diesem Sinne sträflich, rechtswidrig und politikwissenschaftlich als totalitär zu qualifizieren. Und das hat mich damals empört und ich wollte das in die deutsche Öffentlichkeit tragen.
Im Oktober 2021 haben Sie schon in der Berliner Zeitung wegen der Corona-Maßnahmenpolitik einen Untersuchungsausschuss gefordert. Den gibt es ja auf Bundesebene zumindest bis heute nicht. Glauben Sie, dass es noch dazu kommt?
Wir wissen heute und nicht erst seit gestern, sondern seit Jahren schon, dass die Corona-Maßnahmenpolitik wissenschaftlich unbegründet war. Wir wissen, dass es einen massiven Zensuraufwand gegeben hat auf Regierungsansage in den USA und auch anderswo. Und mittlerweile gibt es dazu eine gute wissenschaftliche Literatur, unter anderem bei Springer Nature erschienen, wo man nachlesen kann, wie Wissenschaftler mit ihren Aussagen gegen die Corona-Maßnahmenpolitik zensiert worden sind. Wir wissen, dass das Nebenwirkungsprofil der in der Breite ausgerollten mRNA-Präparate viel, viel schlimmer ist, als man das am Anfang gedacht hat. Es gibt unerklärte vermehrte Sterblichkeiten seit Beginn, also seit April 2021 in Deutschland, die dringend einer Aufarbeitung harren. Und was am allerwichtigsten ist, wir wissen, dass die Behauptung, mit der Menschen zu einer mRNA-Gentherapie, also zu der damals als Impfung bezeichneten Injektion getrieben wurden, dass diese Behauptungen, dass man dadurch einen Übertragungsschutz erreicht und damit andere Menschen schützt, Sie erinnern sich an die damaligen Argumentationen, man soll das machen, um andere zu schützen, dass das eben gar nicht der Fall war, sondern dass schon bei der Entwicklung dieser Präparate der Fremdschutz, der Übertragungsschutz gar nicht getestet wurde und die Hersteller selbst sogar zugegeben haben in ihren Einreichungsunterlagen, dass weder die Fremdansteckung noch die eigene Erkrankung durch diese Präparate abgewendet wird. Das sind jetzt alles Dinge, die ich hier zusammengefasst habe, die Sie mit Leichtigkeit mittlerweile öffentlich nachvollziehen können. Und in dieser Situation würde ein Untersuchungsausschuss bedeuten, dass man sich mit dem starken, ich würde sagen erdrückenden Anfangsverdacht auch von staatlichem Unrecht in Deutschland auseinandersetzen muss. Das habe ich im Oktober 2021 in der Berliner Zeitung geschrieben, in einer Kolumne. Und das hat eine heftige Diskussion ausgelöst. Ich befürchte, dass die beteiligten politischen Parteien, die immer noch in der Bundesregierung sind, ein beschränktes Interesse daran haben, all diese Sachverhalte im Detail aufzuarbeiten, weil dann, wie wir heute wissen, massives Fehlverhalten aufzuarbeiten ist. Und daran scheinen die politischen Akteure von damals und heute wenig Interesse zu haben, was ich bedauere. Also wir brauchen einen Untersuchungsausschuss zum Thema Corona-Maßnahmenkrise und wir brauchen auch eine juristische Aufarbeitung. Hier gehört auch zum Bild, was viele Mitbürger, glaube ich, nicht genug wissen und nicht wichtig genug einschätzen. Deutschland ist in vieler Hinsicht ein vorbildlicher Rechtsstaat. Also wenn Sie zum Beispiel eine Erbschaftsangelegenheit zu regeln haben, dann spielt es keine Rolle, welche Partei Sie wählen oder welche Hautfarbe Sie haben oder welche sexuelle Orientierung Sie haben. Sie werden Ihre Erbschaftsangelegenheit geregelt bekommen. Wenn Sie eine Immobilie kaufen, wird das klappen. Wenn Sie heiraten, klappt das. Ihre Steuererklärung ist unparteilich. Aber es gibt in Deutschland eine Limitation des Rechtsstaatsprinzips, nämlich die Generalstaatsanwälte der Länder und des Bundes unterstehen weisungsunterworfen den Justizministern. Das bedeutet, dass hier der Fall eingetreten sein könnte, und so beurteile ich das, dass die offensichtlichen Verfehlungen und Übertreibungen und Rechtswidrigkeiten der Corona-Politik deshalb nicht aufgearbeitet werden, weil die Justizminister Parteien angehören, die all diese politischen Maßnahmen mitgetragen haben und die deshalb ihre Generalstaatsanwälte anweisen können, sich darum nicht so sehr zu kümmern. Das ist eine Möglichkeit, die im deutschen System besteht. Wir haben an der Stelle eine bedauernswerterweise eine unvollkommene Gewaltenteilung. Und deshalb, glaube ich, ist da wenig Bewegung drin. Und wir müssen auf zivilgesellschaftlichem Wege, und damit meine ich nicht auf dem Wege von NGOs, sondern einfach als Bürger müssen wir Klarheit in die Sache bringen. Und ich als Publizist versuche da meinen Teil auch so gut ich kann beizutragen.
Sie hören das Interview der Woche bei MDR Aktuell und zu Gast ist heute der Philosoph Dr. Michael Andrick. Herr Andrick, in der Corona-Zeit hatten ja auch die Faktenchecker Hochkonjunktur. Seitdem sind diese nicht leiser oder weniger geworden, ganz im Gegenteil. Sie sehen die Faktenchecker ebenfalls kritisch. Was mögen Sie nicht an ihnen?
Erstmal erregt es meinen Verdacht, wenn etwas, was jeder Journalist tun sollte, nämlich die Tatsachenbehauptung, die er aufstellt, gut recherchieren, bevor er etwas schreibt oder sagt, wenn das in einer zentralen Agentur gebündelt wird, dann frage ich mich, wer hat denn ein Interesse daran, eine zentrale Agentur einzurichten, die Tatsachenbehauptungen prüft? Das klingt für mich eher wie eine Ermittlungsbehörde. Und das erweckt schon mal gleich meinen Argwohn. Denn dann stellt sich natürlich die Frage, wer bezahlt denn eine solche zentralisierte Agentur? Denn ein Faktenchecker produziert ja kein journalistisches Produkt, es sei denn, man wertet seinen Faktenchecker als ein solches, sondern er wird dafür bezahlt, von wem auch immer, häufig in Deutschland auch direkt und indirekt aus Steuergeldern, dafür journalistische Produkte im öffentlichen Raum zu überwachen. Und ich sehe das sehr kritisch, weil es keine Faktenchecker-Organisation gibt, die von ihren Geldgebern unabhängig agieren kann. Und vielleicht zu wenig in der Breite der Bevölkerung bekannt. Wir haben in Europa ein Internet Inhaltssteuerungsprogramm. Ich vermeide jetzt mal das Wort Zensur, weil darüber würden wir sofort streiten. Aber es gibt in Europa den Digital Services Act. Das ist ein von der EU-Kommission lanciertes Gesetz, was verlangt, dass die großen Verteilplattformen von Inhalten im Netz Agenturen beschäftigen, die die Inhalte überprüfen und markieren als bedenklich oder unbedenklich. Und das hat in ganz Europa zu einem durch Löschungen massiv beeinträchtigten Informationsraum im Internet geführt. Und aus der Corona-Zeit wissen wir heute durch Senatsuntersuchungen in den USA, durch aber auch die Ergebnisse der Untersuchungsausschüsse in den deutschen Bundesländern, dass hier massiv im Sinne der Regierungspolitik zensiert wird. Aber nicht etwa in dem plumpen Sinne, dass nun ein Regierungspolitiker sagt, was zensiert werden soll, sondern dass sich natürlich Plattformbetreiber, die löschen lieber mehr Inhalte, die von irgendjemandem als bedenklich markiert werden, als zu wenig, weil sie vermeiden wollen, mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen. All das ist freiheitswidrig. Faktencheckerei, Löschmarkierung ist freiheitswidrig. Warum? Weil solange wie ein Inhalt nicht gegen die Menschenwürde verstößt oder gegen Werte des Grundgesetzes, solange ist er ein wichtiger Input, ein wichtiges Material für die Meinungsbildung und für die politische Diskussion einer Gesellschaft von freien und gleichen Bürgern. Und in dem Maße, wie hier institutionell Vorsortierungen vorgenommen werden, was im Diskurs noch auftaucht und was nicht. In dem Maße ist meine Freiheit eingeschränkt und zwar ganz konkret in dem Sinne, das Material ist eingeschränkt, aus dem ich mir meine Meinung bilden kann. Und das ist eine hochbedenkliche Entwicklung. Und schon überhaupt, wenn dann die Bundesregierung, wie im Fall von Korrektiv geschehen, auch noch an der initialen Finanzierung von Faktencheckerorganisationen beteiligt ist, dann hat man hier also eine ganz ungute, geradezu nach Korruption riechende Interessenüberlappung, die wir überhaupt nicht nötig haben. Wir sind ein Volk von erwachsenen Menschen in der Mehrzahl, die eine gute Schulbildung genossen haben, die lesen und schreiben können und die sich aufgrund ihrer eigenen Lebenserfahrung und einem breiten Informationsangebot ihre eigene Meinung bilden können. Wir brauchen keine ideologische Vorsortierung des Diskussionsraumes.
Aber was ist mit wirklich extremistischen, verhetzenden Äußerungen wie etwa Mordaufrufen oder Ähnlichem?
Na, die stehen per Strafgesetzbuch unter Strafe. Und die soll man dann staatsanwaltschaftlich verfolgen und dafür sorgen, dass sie unterbleiben. Aber ich wehre mich auch gegen die Generalverdächtigung, dass die Bevölkerung ein Interesse hätte, menschenverachtende Inhalte zu verbreiten. So kenne ich meine Landsleute nicht, ja, dass das nun eine große Gefahr wäre. Ganz im Gegenteil, ich kenne meine deutschen Mitbürger eigentlich als sehr interessiert an einer lebendigen Debatte. Nur häufig haben sie heute Angst, dass sie in Anführungsstrichen etwas Falsches sagen könnten. Und das dient dem freien Austausch überhaupt nicht.
Ein weiterer großer Einschnitt nach Corona war der Ukraine-Krieg und die deutsche Reaktion darauf, die ja hieß Milliarden Steuergelder für Waffen, Zeitenwende und auch zunehmende Kriegsrhetorik. Die Regierenden sprechen inzwischen ganz selbstverständlich von Kriegstüchtigkeit. Was ist da aus der Sicht des Philosophen passiert?
Also erstmal fällt mir als Historiker auf, ich habe das anteilig auch studiert damals Geschichte, dass hier eine Rhetorik auflebt, die in den letzten Jahren des NS-Regimes eine große Rolle gespielt hat. Also man findet viele Äußerungen etwa von Josef Goebbels, wo er dazu aufrief, man müsse kriegstüchtig bleiben, das Deutsche Reich sei immer noch kriegstüchtig und so weiter und so fort. Das heißt, mich wundert erstmal, dass die Scheu, im Nationalsozialismus derart missbrauchtes Vokabular wieder aufzugreifen und sogar regierungsoffiziell zu verwenden, dass diese Scheu irgendwie abhanden gekommen ist. Ich habe sogar in Nachrichtensendungen ohne jede Seitenbemerkung das einfach berichtet gesehen. Und da muss ich sagen, haben wir das alles vergessen? Oder warum sind wir da plötzlich so unsensibel an der Stelle? Das ist das eine. Und das andere, ja, das andere ist, ich persönlich bin Pazifist. Das bedeutet, ich akzeptiere Krieg nicht als Mittel der Politik und ich werde mich immer dagegen wenden. Und im Falle des Krieges zwischen Russland und der Ukraine, da sehe ich zweierlei. Einmal, bei aller emotionalen Energie, die in das Thema hineinfließt, die Ukraine ist staatsrechtlich gesehen gegenüber der Bundesrepublik Deutschland ein unbeteiligter Drittstaat. Und deshalb lehne ich es auch ab, mit Steuergeldern, die ich selber bezahle, militärische Handlungen eines mit Deutschland unverbündeten Drittstaates zu unterstützen. Das habe ich immer gesagt und das lehne ich bis heute ab. Andererseits ist es so, dass wir einen Angriff Russlands auf die Ukraine hatten, der vom Völkerrecht nicht gedeckt ist, nach meiner Beurteilung. Da gibt es ja auch eine Debatte drüber, aber ich habe mich damit befasst und bin der Meinung, dass dieser Angriff nicht gedeckt war. Und damit handelt es sich um ein Völkerrechtsverbrechen. Aber Deutschland ist in diesem Krieg faktisch nicht durch eine Bündnisverpflichtung gehalten, hier mit Geld oder gar mit Soldaten einzugreifen. Und das sollten wir auch nicht tun. Die Bundesregierung sollte dem friedlichen Leben aller Deutschen verpflichtet sein und deshalb darauf hinwirken, dass es zu einer Verhandlungslösung kommt zwischen Russland und der Ukraine mit allen Mitteln. Wir sollten keineswegs irgendetwas tun, was diesen Konflikt eskalieren könnte.
Es gibt in Deutschland Menschen, die gegen die Aufrüstung auf die Straße gehen. Es gibt eine Friedensbewegung, aber sie ist erstaunlich klein. Warum?
Wir haben vorhin davon gesprochen, dass in Deutschland die politischen Diskussionen öfters moralisch angespannt oder moralisch verhetzt sind, wenn man das mal auf den Punkt bringen möchte. Und ich denke, dass in dieser Situation Menschen, die zum Beispiel sagen, wie ich das tue, wir sollten gar keine Partei in einem solchen Krieg militärisch unterstützen, sondern in diesem Sinne radikal auf Friedensverhandlungen hinwirken mit dem ganzen Gewicht Deutschlands, was ja immerhin auch beträchtlich ist, dass solche Menschen schon das Gefühl haben, etwas zu sagen, wofür sie sozial sanktioniert werden könnten. Das heißt, wofür sie sozial Nachteile zu befürchten hätten. Und ich glaube, dass das einer der Gründe ist, warum Menschen nur beschränkt mit der Friedensbewegung auf der Straße sind, weil sie das Gefühl haben, das könnte ihnen ausgelegt werden als ein Mangel an, in Anführungsstrichen, Solidarität, die ja häufig gefordert wird mit der Ukraine. Und ein anderes Thema, was ich da auch noch zugrunde liegend sehe, ist, wir haben in den letzten 20, 30 Jahren in allen westlichen Staaten für die arbeitende Bevölkerung Verschlechterungen gesehen. Das heißt, wir haben reale Lohnverluste gesehen und eine Inflationsenteignung zu einem kleinen Teil der Kaufkraft, die nicht ausgeglichen worden ist. Wir haben eine Arbeitsverdichtung. Wir haben einen Höchststand heute auch an psychischen Erkrankungen im Land. Es geht den Deutschen historisch gesehen gesundheitlich und von ihrer Stressbelastung her überhaupt nicht gut. Und das drückt natürlich auch auf die Möglichkeit des Einzelnen, sich nachdem dann alle Rechnungen bezahlt sind und nachdem die Notwendigkeiten des Lebens abgeleistet sind, sich dann auch noch politisch zu engagieren. Das ist für viele Menschen eine zusätzliche Belastung, die sie vielleicht nicht sich in der Lage sehen zu leisten.
In Ihrem neuen Buch »Ich bin nicht dabei« kommt der Begriff der Republik gleich mehrfach vor und Sie erklären auch, was Sie darunter verstehen. Haben Sie den Eindruck, dass dieses Wissen um Republik, um Demokratie bei den Deutschen etwas verschüttet gegangen ist und man es in Erinnerung rufen muss?
Die erstaunlichste Aussage, die ich je in meinem Leben gehört habe politisch, das war eine Aussage, die eigentlich Vertreter aller Parteien, glaube ich, gerne während der Corona-Jahre getätigt haben, nämlich man müsste mehr oder weniger Freiheiten zugestehen und man müsste mehr oder weniger Grundrechte wagen oder so etwas. Also nochmal kurz zur Erinnerung für alle Politiker und politisch Aktiven in Deutschland, Grundrechte sind zu jedem Zeitpunkt unmittelbar geltendes Recht. Und die Vorstellung, ich könnte einem Bürger aufgrund einer Entscheidung über seine körperliche Unversehrtheit, zum Beispiel sich eine mRNA-Therapie zu nehmen oder nicht, ein Grundrecht zugestehen oder aberkennen, das ist das Verhalten eines mittelalterlichen Großfürsten vor Gewaltenteilung und Demokratie. Das ist ein Rückfall in gutsherrliche Verfügung über freie Bürger. Das ist unmöglich. Und dass das damals geschehen konnte, und die einzige Reaktion darauf waren, dass mit mir gemeinsam einige andere Intellektuelle sich dagegen geäußert haben, vehement, und noch ein paar mehr Intellektuelle gesagt haben, müssen wir vielleicht nicht den Begriff des Grundrechts doch ein bisschen ernster nehmen. Das war für mich eine ganz katastrophale Diagnose, weil man da gesehen hat, dass die Grundbegriffe eines freiheitlichen und demokratischen Zusammenlebens offensichtlich in weiten Teilen der politischen Klasse in Deutschland, aber auch in weiten Teilen der Bevölkerung in Vergessenheit geraten sind. Und das ist doch sehr, sehr bedenklich.
Wenn man den Titel Ihres neuen Buches liest, Ich bin nicht dabei, Denkzettel für einen freien Geist, da fragt man sich, wo sind Sie nicht dabei? Andererseits gibt es am Ende des Buches ein Gedicht, das Sie geschrieben haben und das das eigentlich ganz gut erklärt. Vielleicht möchten Sie das Gedicht zum Abschluss lesen und vielleicht auch was dazu sagen.
Oh, das ist das erste Mal, dass ich eins von meinen Gedichten öffentlich vortrage, aber ich mach's, denn das ist das titelgebende Gedicht für diesen Band und da kann man tatsächlich so ein bisschen das Ethos drin sehen, was mich als Publizist antreibt. Das Gedicht heißt wie das Buch, ich bin nicht dabei. Bin ich ein guter Mensch? Was ich mir denke, ist zumeist all dem entgegen, was den meisten allgemein gut heißt. Was man euch gut heißt, ist jederzeit auch gut genug für die Gemeinheit, jederzeit. Wer euch was nahe liegt, hinlegte, legte sich Werkzeuge bereit. Ich bin nicht dabei. Ihr werdet mich nicht in eure Güte verhaften. Ich werde nicht gut. Ich halte mich frei. Ich werde nicht gut. Ich bin nicht dabei.
Soweit der Philosoph Dr. Michael Andrik über den Zustand von Demokratie und Gesellschaft in Deutschland. Sein aktuelles Buch Ich bin nicht dabei, Denkzettel für einen freien Geist, ist im Karl Alber Verlag erschienen. Herzlichen Dank, Dr. Andrik, für das Gespräch.
Ich danke Ihnen für die Einladung.